Hallo und willkommen bei halb10.fm, eurem linken Podcast zu internationalen Themen. Ich bin Tamara Kmatovic, freie Journalistin und Autorin aus den USA mit Wohnsitz in Wien. In der heutigen Sonderfolge GameStop, Troller, Wall Street, Wetten reden wir über die jüngsten Ereignisse an der amerikanischen Börse und zwar mit Daniel Bernthal, einem Philosophen aus Chicago. Daniel schreibt zu Themen wie politische Ökonomie, Marxismus und dem Theoretiker Alfred Sohn Rethel. Er beschäftigt sich mit der Geschichte der amerikanischen Linken und erforscht Kategorien wie der Professional Middle Class. Hallo Daniel. Willkommen. Für diese Folge wollen wir uns die Vorgänge um den explodierenden Kurs der GameStop-Aktie ein bisschen genauer anschauen, aber wir wollen auch versuchen, einen Sprung tiefer in die Geschichte der Börse zu machen und diese Ereignisse näher aus dem Blickwinkel der Klassenanalyse betrachten. Vielleicht haben einige unserer Zuschauerinnen gesehen, dass sich bereits einige Politikerinnen auf Twitter zu den Vorgängen geäußert haben. Ich möchte an dieser Stelle ein paar zitieren, die uns vielleicht hilfreich sein werden in der Folge. Bernie Sanders, der linke Senator, jeder Lieblingsmeme jetzt, schrieb vor 2 Tagen, Zitat, das Geschäftsmodell von Wall Street ist Schwindel, Fraud. Gestern schrieb er noch, Zitat, Wall Street sollte nicht mehr als Spielcasino fungieren. Es ist Zeit für eine Steuer auf die Spekulationen der Wall Street, damit wir die Mittel aufbringen können, Studiendarlehen abzuschaffen beziehungsweise diese zu bezahlen und staatliche Universitäten gebührenfrei zu machen. Damit hat er natürlich den Diskurs von gebührenfreien Universitäten mit dieser Wall Street-Diskussion zusammengebracht. Alexandria Ocasio-Cortez kritisierte die Trading-App Robinhood dafür, dass sie die Möglichkeit, weitere GameStop-Aktien zu erwerben, für Benutzer sperrten. Und darüber werden wir heute viel reden. Aber bevor wir zu voreilig werden, beginnen wir bei der Vorgeschichte der GameStop-Krise. Daniel, was ist GameStop? Was ist das Reddit-Forum r/WallStreetsBets und wer postet da? Wer ist Melvin Capital und kannst du vielleicht schildern kurz, wie Reddit-Nutzer den Aktienmarkt kaperten und warum? Denn es ging ja nicht eigentlich rein um Gewinn für sie, sondern um einen Plan, einen gezielten Plan, Hedgefonds zu bekämpfen und zu schädigen und das im Namen eines bei Millennials beliebten Videospielhändlers, GameStop. Vielleicht kannst du auch kurz erklären für Nicht-Aktienmarkt-Firma, was Short gehen bedeutet. Das sind viele Fragen, ich weiß, aber wir werden das schon hinkriegen. Beziehungsweise, was ist das für eine Art von Geschäften und wie das überhaupt funktioniert?
Ja, so GameStop ist ein amerikanischer Tante-Emma-Laden. Man sagt Brick-and-Mortar-Shop. Es ist ein Laden, was noch physisch besteht. So jetzt ist alles per Internet gekauft und gesendet. Aber GameStop ist ein sehr bekanntes Geschäft, wo man Videospiele kauft oder wieder zurückverkaufen kann, um Geld zu bekommen. Und in den letzten paar Jahren ging es ja schlimmer und schlimmer wegen Amazon und Internetgeschäften und so weiter. Und so die Menschen bei so die Reddit Forum Wall Street Bets, sie passen darauf und es ist kein Geheimnis, dass es so läuft. Jetzt besonders mit Corona könnte man so nicht so oft solche Läden besuchen. Und obwohl, es ist bemerkenswert, GameStop als essential business betrachtet wurde, also das heißt, sie könnten offen bleiben während der Pandemie. Und aber zu beantworten, was mit die Reddit-Nutzer passiert ist, muss man erstens short gehen verstehen oder was das heißt. Und das klingt kompliziert und das ist irgendwie kompliziert, aber im Endeffekt ist der Begriff nicht so kompliziert. So, was es heißt, wenn es gut geht, ist eine Sache und wenn es schlecht geht, ist eine andere Sache. Und es ist schlecht gegangen. Aber fangen wir mit dem guten Fall an. So, vereinfacht gesagt, so nicht so einfach, aber wenn ein Makler oder Brokerhaus glaubt, dass Aktien irgendwie ihr Wert verlieren wird, weil es ein Unternehmen nicht gut geht, leiht ein Brokerhaus vorübergehend ein Hedgefonds diese Aktien. Und so zum Beispiel, wenn die Märkte zu schwanken scheinen, ja. Und der Hedgefonds muss vielleicht einen Zins bezahlen oder so, aber Hauptsache ist, dass ein Brokerhaus leiht die Aktien an ein Hedgefonds. Also es ist nicht verkauft, sondern gegeben. Und dann gibt es eine Frist, wann der Hedgefonds die Aktien entweder zum Brokerhaus zurückgeben muss oder kaufen muss. So geht es. Und der Hedgefonds machen dann ihre eigenen Sachen damit, so darüber hinaus. Der Hedgefonds verkauft dann die Aktien, vielleicht durch Einzelhändler wie Robinhood oder so, ohne sie zu besitzen, wie gesagt. Er verkauft sie den Kunden oder Anleger in der Hoffnung, dass ihr Preis sinken wird, wobei der Hedgefonds sie wieder kaufen kann zu diesem niedrigeren Preis. Also das ist irgendwie kontraintuitiv, wenn man versucht, sich einzudenken, wie das funktionieren wird. Sie wetten, so grob gesagt, sie wetten, dass die Preise sinken werden. Und wenn die Preise sinken, versuchen sie wieder zu kaufen. Und dann geben sie diese Aktien zurück zum Brokerhaus und sie erhalten natürlich den Unterschied vom Kaufpreis und Verkaufpreis und das ist ihr Profit. Sie profitieren dadurch, dass andere Unternehmen Verluste machen, vor allem Anleger auf dem Finanzmarkt. Und ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, das ist ziemlich parasitär. Naja, wie gesagt, wenn es nicht gut geht, das ist eine andere Möglichkeit. Wenn es nicht gut geht, zum Beispiel wie es gegangen ist, dann ist es eine Katastrophe. In diesem Fall, die Reddit-Nutzer wussten, dass diese Hedgefonds wettete gegen GameStop. Es sprach sich herum und natürlich gibt es auch in dieser Atmosphäre eine Lust auf Gegenschlag oder Rache, könnte man sagen, gegen größere finanzielle Institutionen. Weil es den Verdacht gibt, dass sie immer die Märkte manipulieren. Und besonders wegen Finanzkrise und die Tatsache, dass die amerikanische Regierung ziemlich freigebig Hilfspakete gibt, aber meistens nur an Banken. Also man fühlt sich, als ob es, oder man spielt mit gesinkten Würfeln sozusagen. Und es gibt diese Anti-Establishment Nonconformist-Geist in dieser Diskussionsgemeinschaften wie Reddit. Und wie gesagt, weil es öffentlich ist, man weiß, dass sie gegen GameStop wetten, kann man einfach diese Aktien kaufen. Und wenn man die Aktien kauft, dann sinkt das Angebot, die Anfrage steigt und dann steigen auch die Preise. Dann wird es teurer für Hedgefonds, die zurückzukaufen, so wie Melvin Capital. Sie konnte sie nicht so leicht zurückkaufen und dann ist ihr Profit erstmal verloren gegangen und dann die Preise steigert noch höher und dann haben sie eigentlich Verluste gemacht, fast bankrott gegangen sind sie. Also wir können das noch weiter diskutieren, aber der Punkt war, einen Gegenschlag zu machen, damit diese Profite nicht gemacht werden konnte.
Und weshalb haben sie jetzt zurückschlagen wollen, also diese Reddit-Nutzer? Weil es ging wirklich, also ich habe den Eindruck, wie das in den Medien diskutiert wird, das war ihnen ein persönliches Anliegen, oder die Firma GameStop zu retten.
Naja, vielleicht sind einige der Meinung, dass sie mögen einfach GameStop oder Nostalgie, könnte man sagen. Jetzt mit der Pandemie fühlt man sich irgendwie isoliert. Es gibt wenige solche Gelegenheiten, so wie, ja, es ist eine düstere Lage, wenn man romantisch, nostalgisch wird für Läden. Aber wir haben keinen öffentlichen Raum in Amerika, könnte man sagen. Und solche kommerzielle Räume sind unsere öffentliche Sphäre.
Ich weiß, was du meinst, weil eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele Menschen auf die Barrikade dieses Jahr gegangen sind, weil sie nicht zu ihrem Lieblingsrestaurants gehen können, so Kettenrestaurants oder so, eben so Kettenfilialen wie GameStop. Also das scheint sozusagen ein Grund, sich zu politisieren sein für den Mittelstand in den USA, habe ich den Eindruck gehabt.
Ja, stimmt. Es ist auch dadurch irgendwie die Spannung ist irgendwie höher, weil so jetzt sind alle irgendwie in Lockdown und es gibt Pandemie. Auf der einen Seite gibt es einige Stimulus-Checks, also Hilfspakete, die an Menschen geschickt wurden. Also man hat ein paar hundert Dollar zu nutzen, aber man kann in keine Kneipe gehen. Also andererseits ist es, ich glaube, eine relativ neue Entwicklung, dass man auf dem Finanzmarkt Investitionen machen kann, ohne ein großer Kapitalist oder Finanzkapitalist zu sein. So Individuellen können das machen. Und das ist ziemlich neu. Also man vielleicht nutzt die Gelegenheit aus, diese Stimulus-Check auf dem Finanzmarkt zu spielen.
Ich habe dazu ein Meme gesehen auf Twitter, da stand so Anfang der Pandemie, alle reden über Backen und Brot, Ende der Pandemie, man verursacht einen Börsenkrach und Melvin Capital verliert die Hälfte seines Werts. Also nur um genau zu zitieren, ich habe hier eine Zahl, 12,5 Milliarden war Melvin Capital wert und sie sind jetzt um 53% reduziert durch diese Aktion.
Ja, es ist wirklich unglaublich, was geschehen ist. Vor einer Woche habe ich sehr wenig darauf aufgepasst und in den letzten paar Tagen ist es jeden Tag Frontpage. Also, und was geschehen ist, unglaublich. Ich glaube, was war das? Es fing etwa mit 3,80 Dollar an, waren die Aktien. Und dann ist es mit 350 aufgehört. Dann kam es wieder runter und dann geht es wieder auf. Aber im Allgemeinen ist es wirklich unglaublich. Und die Frage ist jetzt, ob das wieder passieren wird mit anderen Aktien, so wie Bed Bath & Beyond oder andere traditionellere kommerzielle Läden und Geschäften. Und das gibt eben den Eindruck, dass einige Menschen machen das, wenn nicht nur aus ironischen Absichten, hat es diese ironische Charakter. Ich meine, diese Läden werden nicht überleben. Sie werden Amazon nicht überleben. Und jetzt versucht man irgendwie ein bisschen Leben wieder in sie hineinzubringen.
Ich weiß nicht, ob du dich an diese Kette erinnern kannst, Daniel, Borders Books. Das war mein erster Job. Ich habe bei Borders Books gearbeitet. Sie haben so viele Filialen durch die USA gehabt. Die waren so groß wie Barnes & Noble. Das ist in Deutschland Thalia, so ein Äquivalent. Und sie haben alles gehabt. Das war so, das Konzept war Neighborhood Bookstore, wo man Kaffee trinken kann. Ein bisschen so ein Produkt der 90er Jahre, so Kaffee und Bücher und Community und so weiter. Und Borders Books existiert nicht mehr natürlich wegen Amazon. Und damals, wie ich dort gearbeitet habe, habe ich immer lachen müssen, weil sie haben uns immer geraten, so bitte Leute nicht nach Amazon schicken, wenn wir ein Produkt nicht haben, nicht sagen, geht's einfach auf Amazon. Aber das war natürlich, ich glaube, jeder Mitarbeiter bei Borders hat das ja gesagt, weil meine Güte, du kannst ja einen Monat warten auf das Buch, das wir für dich bestellen, oder du kannst es halt auf Amazon innerhalb von ein paar Tagen bekommen. Also ja, nur um ein bisschen auf diese Vorgeschichte zurückzukommen, weil wir haben jetzt sozusagen diese technischen Sachen endlich aus dem Weg, vor allem Short gehen, das musste ich auch lernen. Am besten habe ich das gesehen, das Bild von Orangensaft, so Flaschen von Orangensaft und du hast 10 und sie sind diese Woche jeweils 5 Euro wert und nächste Woche halt 2 Euro wert und der Gewinn machst du zwischen dir und dem Makler. Jetzt verstehe ich Short gehen auch, das heißt, jetzt kann ich auch Börsenspiele betreiben, aber ich wollte dich nur fragen, weil wir haben ein bisschen über Robin Hood geredet. Wie reagierten eigentlich diese Mächtigen wie Robin Hood, die Trade App, ja, die Benutzerinnen verwendet haben, um Aktien zu erwerben? Und was glaubst du, was für Disziplinierungsmaßnahmen können wir in Zukunft erwarten, um so Reddit-Benutzer aus der Börse auszuschließen?
Ja, ich glaube, der eigentliche Skandal ist, dass und es gibt verschiedene Meinungen dazu, aber ich glaube, der eigentliche Skandal ist, dass Einzelhändler, so wie Robinhood, aufgehört haben, die Aktien an Einzelinvestoren zu verkaufen. Sie haben aufgehört und auch schlimmere Sachen gemacht, aber das ist Gerücht irgendwie. Sie haben das auch, und Sie haben das gemacht, um die Hedgefonds und die ganz institutionellen Interessen zu schützen. Ich sage, dass es klingt wie eine Verschwörungstheorie. Punkt ist aber, dass irgendwann haben sie aufgehört, die Aktien zu verkaufen, weil die Aktien kaufen, Aktienkauf steigerte noch höher die Preise und dann sanken die Profite und letztendlich steigerte die Schulden von Hedgefonds wie Melvin Capital, bis sie keine Liquidität mehr hatten und so pleite gehen würden. Und ich habe Geschichte gehört, so online, man kann nur 10 Aktien kaufen, man kann Aktien mehr kaufen, und oder die Aktien, die man glaubte, man besaß, sind nicht mehr da, sie sind verkauft worden, und das ist ein Skandal, das ist auch in den Medien besprochen worden. Und ich glaube, was zu erwarten ist, ist, dass dass es einen Versuch geben wird, von den größeren institutionellen Investoren die Möglichkeiten und Kapazitäten von Einzelnutzer zu begrenzen, damit sogenannte normale Menschen wie du und ich, damit wir nichts in den Finanzmärkten machen können. Und damit gerät die ganze freie Marktideologie ins Widerspruch, finde ich, weil auf der einen Seite wollen sie die Meinung verbreiten, dass alle daran teilnehmen können und so weiter, und sie wollen auch das Geld, vor allem. Wenn ich eine Investition mache, dann gebe ich mein Geld an solchen Firmen. Andererseits wird es katastrophal sein, und es wird auch so bleiben, wenn es keine Regulation gibt, keine rechtliche Maßnahmen gibt dagegen. Aber das Problem ist, dass es gar nicht illegal gewesen ist, was geschah.
Ich habe vor kurzem ein Interview mit Richard Wolff gehört, so mit diesem bekannten linken Wirtschaftswissenschaftler in den USA. Und er hat das für mich sehr schön eigentlich beschrieben. Er hat gesagt, die amerikanische so Privatwirtschaft, wie wir sie kennen, den freien Markt, wird eigentlich nur durch die Regierung, also durch the Fed, so künstlich beatmet. Also es gäbe diese Firmen und es gäbe den freien Markt ohne staatliche Intervention nicht, ja. Und das ganze Gerede von Reagan, so, und Reaganomics, das wir kennen seit den 80ern, dass man muss einfach den freien Markt so lassen, dann wird sich alles regeln, ist natürlich Bullshit. Und das, ich meine, diese Geschichte mit GameStop ist eigentlich auch, glaube ich, ein weiterer Hinweis darauf, dass nichts ohne sozusagen wichtige Players und ihre Koordination so funktioniert. Und wenn da so normale Leute wie du und ich, obwohl wir sind ja nicht normal, muss ich auch sagen, wir sind so Graduate Students, oder ich bin Ex-Graduate Student, aber ich meine, keine Ahnung, also ja, wir sind nicht super reiche, wenn sie am Börsenmarkt teilnehmen oder wenn sie Trades machen wollen, dann kommt die ganze Community zusammen, um sie auszusperren. Das finde ich eigentlich sehr lustig, obwohl ja auch traurig.
Naja, muss ich das klar machen. Unter normal verstehe ich nur Menschen, die arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt bekommen zu können. Also ich meine das nicht populistisch, aber es ist wichtig, glaube ich, zu unterscheiden. Es gibt irgendwie drei Ebenen in dieser ökonomische Lage. Es gibt die institutionellen Investoren, so wie die Makler und Maklerhäuser und so weiter. Dann gibt es die so eine mittlere Schicht, und das ist das sind die ganze Hedgefonds, so wie Melvin Capital, und sie sind Vermittler sozusagen. Und dann gibt es die sogenannten normale Menschen, die jetzt Zugang haben auf Finanzmärkte. Und das ist etwas relativ Neues. Und das heißt, dass Menschen, die früher so immer ihren Lebensunterhalt durch Arbeit bekommen, jetzt irgendwie damit spielen können. Das heißt nicht, dass es ein großer Einfluss möglich ist, aber es ist schon was. Und das ist neu und das ist auch interessant. Und ich glaube, man soll das nicht übersehen oder voreilig ablehnen als interessante Möglichkeit. Es ist etwas Neues.
Ich finde, du hast eigentlich mit dieser Kritik ganz recht. Also ich kenne kein Beispiel. Ich verstehe Aktien und Aktienkurse nicht natürlich. Ich bin kein Wall Street Affirma, obwohl ich versucht habe, ja, diese Woche mich mit dem Begriff von Short Trading auseinanderzusetzen. Was mir immer wieder aufgefallen ist und was ich so lustig finde, ist, wie weit entfernt, und darauf werden wir zurückkommen, die Börse von dem normalen Leben vieler Amerikanerinnen ist. Also ich kann mich erinnern als Kind, weil ich bin oft meine Eltern aus Jugoslawien, also meine Mutter aus Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, und ich aus Amerika. Ich bin oft hin und her gegangen, hin und her geflogen. Und immer, wenn ich in Amerika gelandet bin, habe ich raufgeschaut und da war ein Bildschirm und dann halt so die Aktien und die Kurse und was jetzt auf der Börse passiert. Ich habe mir gedacht, was ist das? Warum muss ich mir das am Flughafen anschauen? Was hat das so mit meinem normalen Leben zu tun? Mit so Verkehr oder keine Ahnung was? Also ich finde, das ist dieses Beispiel oder der Fall so GameStop ist so ein Einbruch oder so von normalen Leben in eine parallele Wirtschaft, in eine parallele Welt. Aber kurz bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, ich wollte einspringen und ein bisschen Werbung für uns machen und auch für unseren so Sponsor Jacobin, oder nicht Sponsor, aber für Jacobin. Wenn man auf www.h10.fm/Jacobin geht, kann man uns direkt unterstützen mit einer Spende. Und was das bedeutet, ist, dass man sozusagen gleichzeitig Jacobin abonnieren kann. Jacobin ist eine linke Zeitschrift aus den USA. Das hat jetzt eine deutsche Version und wird und deutsche Redakteure, auch Ines ist der Redakteur bei Jacobin, und es behandelt alle Themen von Wirtschaft zur Politik, zur Außenpolitik, zu dem Green New Deal und so weiter und so fort. Themen, die uns international beschäftigen. Und wenn du aber unter diesem Link uns besuchst, kannst du auch halb10.fm direkt unterstützen. Da kommen interessante Folgen in den nächsten Wochen. Diesen Mittwoch werden wir mit Özge Schmözge reden über linke Medien und andere Themen. Und in ein paar Wochen werde ich mit jemandem von Berlin for India über die Streike in Indien reden. Das sollte uns auch gerade beschäftigen. Also viele Themen, viel Internationalität für eine internationale Linke und eine engagierte Linke. Bitte unterstützt uns unter diesem Link. Okay. So, Daniel, ich habe mit ein paar Zitaten von linken Demokraten angefangen. Hm. Viele US-Medien, viele US-Medien reagieren eigentlich empört, würde ich so sagen, und setzen sich für Makler und Hedgefonds jetzt ein. Ein paar Beispiele, so auf CNBC's Halftime Report suggerierte der amerikanische Journalist Herb Greenberg, dass die Reddit-Benutzer möglicherweise ausländische Interessen verfolgen, beziehungsweise russische Interessen verfolgen. Ein Kolumnist bei Business Insider, Josh Barrow, schrieb auf Twitter, Zitat, "Ich weiß, dass Leute glauben, dass die GameStop-Aktion ein Spaß ist. Aber warum haben wir eine Börse? Damit produktive Konzerne die Mittel aufbringen können, um vernünftige Investitionen tätigen zu können und Dinge zu tun. Wenn man den Wert einer Aktie von seinem realen Wert trennt, GameStop ist im Moment so viel wert wie Best Buy, nimmt die reale Wirtschaft Schaden." Und nur kurz, die deutschen und österreichischen Medien schreiben ein bisschen besser drüber, aber beschreiben dieses Event als eine Börsenschlacht, das jetzt zu einem Politikum wird, als ob die Börse, wie ich ja auch gesagt habe, außerhalb der für viele spürbaren Realität läge und erst jetzt durch die Reddit-Nutzerinnen zu einem politischen Schlachtfeld geworden ist. So, also so schräg wie solche Kommentare sind, vor allem die US-amerikanischen, blenden sie aber auch die Realität der Wall Street aus. Dazu nur ein paar Sachen und dann bitte sag mir, was du denkst. Doug Henwood, er ist ein linker Journalist und gilt so als in linken Kreisen als so der Experte so für Wall Street Sachen. Er hat geschrieben, dass IPOs beziehungsweise Initial Public Offerings oder das erstmalige öffentliche Anbieten von Aktien an der Börse, sogenannte öffentliche Erstemissionen, nur 2% der Börsenaktivität ausmachen. Und dahingegen Spekulationen und Aktienrückkäufe stellen seit 2000 einen Wert von 8,3 Billionen Dollar dar, was Aktienbesitzer glücklich macht und auch Konzernchefs, die in Aktien bezahlt werden. Okay, das heißt, was für eine Rolle spielen die Medien hier? Was blenden sie aus? Wie können wir das eigentlich aus dem Blickwinkel einer marxistischen Klassenanalyse verstehen? Weil sind das jetzt reine Vermittler von Kapitalinteressen? Und inwiefern gelingt es jetzt einigen in den Medien, den Rahmen des Diskurses zu setzen? Und inwiefern sind sie jetzt damit erfolgreich, glaubst du?
Naja, so erstens möchte ich was zu dem Punkt von sagen, was du, das Letzte, was du gesagt hast. IPOs machen nur 2% aus, von dem Markt aus. Ich glaube, Mariana Mazzucato hat was dazu geschrieben und sie meinte, sogar in diesem Fall hat es einen Kollusionscharakter, würde ich sagen, weil in diesem Fall es eine Institution ist, die diese Aktien bietet. Also es gibt immer einen Insider-Trading-Charakter, würde ich sagen. Und sogar wenn es neue Aktien verkauft, statt bloße Spekulationen zu betreiben, sogar dann ist es auch irgendwie manipuliert, könnte man sagen. Und so zum Zweiten, so das mit ausländischen Interessen. Ich meine, das ist wirklich ein gutes Beispiel davon, wie die Center-Left-Neoliberalen in den Vereinigten Staaten bereit sind, Nationalismus als Waffe zu benutzen, um ihre inländische politische Gegner zu kämpfen. Oder vielleicht nicht sogar nicht politische Gegner, sondern einfach Menschen, die ihre Profite bedrohen. Das ist besonders, es ist peinlich, es ist auch schwierig zu beschreiben eigentlich. Habe ich auch gelesen, dass es behauptet wurde, dass es nicht nur diese russische Einflüsse gibt, sondern auch, dass es faschistoide und rassistische Elemente in die ganze Reddit-Diskussionsforum gibt. Und das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ich wurde das so einschätzen. Sie versuchen die Gelegenheit irgendwie auszunutzen wie möglich, um diese Menschen zu delegitimieren und einfach wegzuschieben.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Man sollte diese Reddit-Benutzerinnen nicht so ernst nehmen, weil das sind schließlich nur so Leute, die, weiß ich nicht, weiße Männer sind und oder hauptsächlich so Trump-Unterstützer und ich weiß, man erinnert sich auch so an Bernie Bros. Es gibt gerade in den US-Medien so ein Narrativ, dass wenn du im Internet sehr aktiv bist und so Sachen postest auf Twitter oder Reddit oder was auch immer, dann musst du ein männlicher so Bro sein, der nichts außer Sexismus und antifeministisch, antirassistisch und so weiter, antifeministisch und rassistisch und so weiter und so fort. Und ich verstehe nicht genau, wie das im Mediendiskurs konsolidiert ist. Also ich verstehe nicht, warum das so erfolgreich ist, dass man jetzt sagt, jeder, der im Internet irgendwas postet, der muss ein linker Bro sein, der einfach oder ein rechter Nazi-Troll, der einfach keine Ahnung über Politik hat und von uns belehrt werden sollte. Ich versuche jetzt weniger Zeit auf Twitter zu verbringen, aber ich habe so viele Sachen von so, sag mal, der Mitte gelesen, die entweder vollkommen verrückt waren, eben Russiagate, ja, das alles, was uns in den letzten 4 Jahren ja mit Trump als Präsidenten beschäftigt hat, diese so Figuren, die sie mit Trump verknüpft haben und mit Russland, das war alles. Es mag sein, dass er, also ich glaube, dass Trump ein korrupter Mob-Boss ist, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich jeden Teil dieses Narrativs so gebraucht habe, um das zu glauben. Es ist egal. Aber der Punkt ist, Russiagate ist so eine Mentalität oder der Mitte, und das kommt jetzt auch sozusagen in diese Geschichte. Es sind entweder Russen, also böse ausländische Interessen, oder es sind grantige Männer, die im Internet zu viel Zeit verbringen.
Und wer ist das? Das sind die Demokraten und Liberalen, so im amerikanischen Sinne Liberalen. Ist die Frage, ob offensive Sachen gesagt werden in diese Diskussionsforum? Ja, ab und zu, das passiert, es ist das Internet. Frage ist, was das heißen soll im Allgemeinen. Ist das politisch bedeutungsvoll, und hat das überhaupt etwas mit dem Problem zu tun? Ich glaube, so ein gutes Beispiel, was ich gelesen habe, es wurde irgendwo auf Twitter gepostet und dann ist es viral geworden. Ein Reddit-Nutzer auf Wall Street Bets hat geschrieben, we can be, so ich sage es erstmal auf Englisch, und das ist irgendwie offensiv, aber so ist es, we can be retarded longer than they can remain solvent. Und was das heißt ist, die institutionellen Investitionen, die Menschen, die Makler, die Hedgefonds, sie meinen, dass diese kleinen Investoren Idioten sind. Sie wissen nicht, was sie tun, sie sind keine Experten, keine Spezialisten, und das hegt eine gewisse Ressentiment von den Einzelnutzern, und sie meinen, naja, vielleicht sind wir Idioten, aber in diesem Fall können wir noch weiter unsere Idiotie betreiben, als diese Institutionen solvent bleiben können. Und also ich glaube, das ist die Rache-Moment, würde ich sagen. Und ist es, werden schlechte Sachen in diese Forums gesagt? Ja, aber Frage ist, was hat das damit zu tun? Jetzt haben wir ein ökonomisches Problem, und es gibt keine Lösung, so keine offenbare Lösung. Und wie das gelöst werden kann, ist gar nicht klar. Es kann nicht reguliert werden. Und dann kommen die Menschen, die irgendwelche Interesse offensichtlich haben, und sie sagen diese Ad hominem Argumente, und das ist so vollkommen klar. Ich weiß nicht, wie man irgendwie das glauben könnte. Es ist wirklich incroyable. In Twitter, ich meine, besonders für die Linken, finde ich, die Linke ist von Twitter gefangen, und es wäre viel besser, wenn wir nichts damit zu tun hätten. Ich möchte nicht so den Eindruck geben, so kahler, alter, weißer Mann, der zu so Twitter, du Kinder und deine neue Technik und so weiter. Aber diese ganze Hot-Takes-Industrie, es ist egal, was Menschen auf Reddit posten, wenn es nichts mit der Mechanik der Wirtschaft zu tun hat. Und in diesem Fall ist das geschehen. Sie haben etwas gesagt, was eine Wirkung machte. Es hatte einen Effekt. Sie haben einige Hedgefonds zerstört. Und das ist das, was diese Menschen nervt, die behaupten, dass die ganze Wall Street Bets Faschisten sind oder so. Das ist vollkommen Quatsch.
Ich habe nachdem das alles passiert ist, an den Weihnachtsfilm meiner Familie denken müssen. Ich weiß nicht, ob der Film in Deutschland bekannt ist. Trading Places aus den 80er Jahren mit Eddie Murphy und jetzt Dan Aykroyd. Und ich weiß, also ich werde jetzt die Handlung nicht beschreiben, aber das haben wir jedes Jahr in meiner Familie zu Weihnachten gesehen. Und es geht um die Börse und zwei reiche Makler, die so eine Familienfirma haben, und die werden ihr Insider-Trading-Versuch, weil sie versuchen, über Orangensaft einen Insider-Trading-Deal zu machen, wird durch zwei so Außenseiter so gekapert, also Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Und In dem Film kommt ein Zitat, das wir in meiner Familie gern weitergeben, so, was ist das Schlimmste, was du einem Reichen antun kannst, ihm das Geld wegnehmen. Und das ist eben gerade passiert mit GameStop. Und deshalb ist diese, ich glaube, deshalb haben auch die Medien, um meine eigene Frage zu beantworten, so schnell und so konsequent reagiert und beantwortet mit zum Beispiel, vielleicht waren das Russen oder ausländische Interessen, weil wie willst du ja sonst ein Narrativ festlegen, das gegen den Jubel, ja, vieler Amerikanerinnen für diese Reddit-Nutzerinnen so geht, weil ich bin auch der Meinung, dass Twitter unseren Diskurs einfach nur engt und uns beschränkt auf eine komische Ebene, so wo wir miteinander in Hot Takes reden. Aber ich habe auch auf Twitter ein Meme gesehen, das mir gut gefallen hat. So, da war jemand scheinbar auf Reddit, der hat gepostet, dass sein Vater sein ganzes Geld 2008 verloren hat. Er hat so eine Betonfirma gehabt und eben durch den Krach und den Verlust von Immobilienmarkt in den USA haben sie halt Beton nicht mehr als Häuser nicht mehr betonieren können. Und er hat gesagt, sein Vater ist jetzt Alkoholiker und ihm geht's nicht gut und der ganzen Familie geht's nicht gut und sie haben nichts mehr gehabt und keine Ahnung. Und dann meinte er, und deshalb setzt er all das Geld, was er hat, jetzt um Hedgefonds eben wie Melvin Capital zu zerstören. Und alle haben ihn bejubelt auf Twitter. So, alle von so Linken zu so eigentlich Trump-Unterstützern. Und ich habe da mit Freunden geschrieben, weil ich habe einige Freunde, die sich auch für Märkte und keine Ahnung interessieren. Es ist sehr schön, wenn man sieht, dass das vielleicht das Einzige ist, was Amerikanerinnen verbindet in dem Moment, ist der Hass gegen Wall Street und Hedgefonds. Und das datiert natürlich nicht nur von 2008, sondern ich glaube, es ist tatsächlich mit jedem Krise, wirtschaftlichen Krise, wo diese Firmen gerettet werden oder von der Regierung und normaler Menschen, so wie du sagst, also Arbeiterinnen, einfach im Stich gelassen werden, wächst dieser Hass und es ist sehr schwierig eigentlich, die Menschen davon zu überzeugen, dass es nur Russen sind, meiner Meinung nach. Also ich bin mir nicht sicher, um wieder meine Frage zu beantworten, dass es den Medien, also dass es zum Beispiel CNBC wirklich so gelingen wird, wie sie sich das gern wünschen würden.
Naja, die Frage ist, wer spricht von Russen? Es ist immer dieselbe Leute. Ich meine, ob es demokratische Wahlpolitik ist oder so, egal. Ich meine, das soll ein Zeichen sein, dass etwas ihnen nicht gut geht. Interessant ist, ich glaube, dieser Fall stellt auf der einen Seite eine Gefahr dar, auf der anderen Seite eine Gelegenheit. Und ich würde sagen, Gefahr ist, dass es nur Karneval wird. So, wir feiern und wir meinen, naja, David hat Goliath zurückgeschlagen und da hört es auf. Es geht nicht weiter. So geht es nicht weiter. Andererseits ist das eine Gelegenheit, würde ich sagen, wenn es so viele Menschen gibt, die sich gegen Finanzkapital eingestellt sind, ist das eine politische Gelegenheit, Arbeiter gemeinsame Interesse zu finden und eine politische Aktion zu machen. Auch ist es eine Gelegenheit, diese ganze Prozesse zu verstehen, die Welt zu verstehen. Man schämt sich vielleicht, wenn man nicht weiß, was selling short heißt oder so. Man muss googeln oder in Wikipedia schauen. Man soll sich nicht schämen. Das ist einfach die Welt, in der wir leben. Und jetzt ist das eine Gelegenheit, sich zu informieren, wie das funktioniert. Und du hast mehrere Punkte genannt. Und ich wollte sagen, auch mit Bezug auf Bernie Bros und die ästhetische Charaktere dieser Diskussionsfora, warum diese Menschen so gehasst werden. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft der Linken in den Vereinigten Staaten und darunter verstehe ich meistens Liberals, Democrats und so weiter, also nicht Sozialisten so sehr, aber einige auch. Sie betreiben meistens nur Kulturpolitik und Culture Wars, würde ich sagen, und sie haben die ganze wirtschaftliche Lage vergessen, wirtschaftliche Theorie, Kultur, Klassenkampf, solche Begriffe haben sie einfach weggelassen, die sind altmodisch und jetzt konzentrieren wir uns auf Kultursachen. Und wenn man irgendwie eine ignorante, beschränkte Aussage macht, wenn man etwas zum Beispiel homophobisch sagt, dann ist das ganze Forum zu verbannen, ja. Und dann übersieht man die ganze politische Bedeutung, alle Prozesse. Und ich meine, das ist zu vereinfacht, würde ich sagen. Bernie Bros, das ist eine Karikatur. Zum Beispiel, ich habe gelesen, jemand, der in der Bernie Sanders Campaign agierte, er ist jetzt damit ziemlich beschäftigt. Und das könnte man irgendwie deuten, aber das ist alles Linksnarzissmus, finde ich. In den Vereinigten Staaten ist es so ein Echo Chamber und man beschäftigt sich nur mit Kultur und konzentriert sich nur auf Kultur und damit kommen wir nicht voran. So, letztens möchte ich auch sagen, so, du hast diese Zitate vorgelesen und das ist zu komisch. So, nicht erste, sondern zweite. Wenn man den Wert einer Aktie von seinem realen Wert trennt, im Moment, so nimmt man die reale Wirtschaft dadurch Schaden. Das ist absolut lächerlich. Also, was sind Aktien eigentlich? Was sind Aktien? Man soll sich klar machen. Aktien sind rechtliche Ansprüche auf Anteile der Profite von anderen Menschen, anderen Firmen. Wenn ich eine Aktien besitze, dann habe ich einen rechtlichen Anspruch auf Profite anderer Menschen. Also, und dann kann ich vielleicht tauschen diese Aktien. Ich muss nicht warten, bis die Profite einkommen oder so. Aber das ist alles wesentlich spekulativ. Es gibt gar kein realen Wert von Aktien. Das ist alles absolut spekulativ, weil es mit der Zukunft zu tun hat. Das hat mit der Zukunft der Profite zu tun. Das ist kein Geld in der Hand. Also das ist absolut lächerlich und das ist so offensichtlich ideologisch motiviert. Wie kann man das nicht sehen? Auch habe ich gelesen, was erwähnenswert ist. Ich habe in Wall Street Journal gelesen, es ist ein Artikel, es endet so. Und das finde ich so super ironisch, dass es mir unverständlich ist, wie das man nicht auffallen konnte. Es steht, wir sollen diese Menschen wie die Reddit-Nutzer sagen, dass Investments, so Investitionen, Risiko involvieren und die Aktien werden steigern und dann wieder sinken. Und GameStop-Nutzer, sie werden nicht barreled out werden. Aber das finde ich besonders ironisch und lustig, weil die ganze Ressentiment-Einstellung von diesen Menschen, die gegen zum Beispiel Melvin Capital diese Gegenschlag gemacht haben, es ist gerade das, was sie motiviert hat. Na klar, sie werden nicht ein Rettungspaket bekommen, wenn sie pleite gehen. Aber das ist eben der Punkt. Melvin Capital und die Banken, sie bekommen immer das. Also wenn ein Wall Street Journal Schriftsteller schreibt, naja, es funktioniert nicht so, Investitionen haben immer ein Risiko, das wissen wir schon ganz klar. Das wissen wir schon ganz klar. Also,
das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, weil eigentlich ist die Idee, es gibt einen Sparkurs für dich und für mich und für andere, aber für Melvin Capital gibt's das nicht. Und sie machen eigentlich, obwohl sie eigentlich nur riskante Geschäfte machen und nur in Monopoly World, ja, es ist wie, als ob das Geld nicht wirklich real wäre. Sie müssen gerettet werden, wenn irgendwas Unerwartetes passiert. Es ist wirklich irre. Und wie du sagst, ja, diese herablassende Geste gegenüber Menschen, so, das habt ihr. das habt ihr noch nicht so durchdacht und vielleicht ein bisschen drüber nachdenken und keine Ahnung, da müsst ihr jetzt sozusagen schon vernünftig bleiben und drauf schauen, dass ihr der Wirtschaft nicht schadet. Das natürlich motiviert Menschen noch weiter gegen solche Hedgefonds, also noch sauer auf sie, noch saurer auf sie zu werden. Ich meine, Wall Street Journal abonniere ich nicht, aber ich muss es mir hier und da immer wieder noch anschauen, okay, das abonnierst du, ja, ich kann es nicht, aber das Letzte, was ich gelesen habe, was mich wirklich schockiert war, aber sie haben über Gig Workers, also Menschen, die jetzt über, also die entweder Fahrerin sind bei Uber oder Lyft, sie haben über New Talent Pools, also mehr Menschen, ja, mehr die jetzt arbeitslos sind, New Talent Pools geredet, die der Wirtschaft jetzt sozusagen verfügbar sind und die man schöner ausbeuten kann. Das hat mich total schockiert, dieser Begriff New Talent Pools für Arbeitslose. Aber vielleicht, wir haben jetzt ganz viel besprochen, auch Russland natürlich, übrigens, nur weil ich jetzt älter werde, ich kann mich erinnern, wie die Demokraten gelacht haben, wie die Republikaner Sarah Palin und John McCain gesagt haben, Russland sei so eine große Bedrohung für die US, für die US-Wirtschaft und so weiter. Da haben Amerika, also Linke, so Demokraten gelacht und gesagt, Russland ist so schon länger kein Thema mehr und unser Freund, und jetzt auf einmal sind die Demokraten nur mit Russland beschäftigt und die Republikaner mit was ganz anderem. Also da hat sich was wirklich innerhalb von 8 Jahren geändert. Aber, oder mehr, 12 Jahren. Aber ich wollte vielleicht mit Marx enden, wenn wir könnten, also mit Marxismus, weil wir haben jetzt über verschiedene Spieler geredet. Also wir haben über Reddit-Nutzer geredet und wir haben über Hedgefonds geredet und und wir haben auch über uns geredet, also Menschen, die keine Aktien besitzen. Und die Frage ist, wie könnten wir eigentlich das aus dem Blickwinkel so einer Klassenanalyse verstehen? Wer sind hier die Herrschenden und was ist die Wirtschaft, also in der wir leben? Du hast auch gesagt, es ist klar, das ist ein Finanzkapitalismus. Also das ist ja kein, ich weiß nicht, das ist kein 19. Jahrhundert Wirtschaft mehr. Also, und für wen ist dieser Finanzkapitalismus da? Und ja, schließlich, was trennt eigentlich den Aktienhandel von dem Gütermarkt, da wo normale Menschen, also so du wie du und ich, unsere Waren tauschen und so weiter und Brot und Milch kaufen oder halt Videospiele. Also was zeigt uns eigentlich GameStop betrachtet aus einer marxistischen Klassenanalyse? Und ja, damit würde ich vielleicht die Folge auch enden, damit wir das ein bisschen in die Breite rausbringen.
Ja gut, ich glaube, das Wichtige hier ist, das Karikaturbild von marxistischer Klassenanalyse einfach wegzuwerfen. Also viele links eingestellte Aktivisten nach gibt es nur 2 Klassen, so wie manifestartig. Es gibt nur Arbeiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ausbeuter, Kapitalisten. Aber sogar Marx meinte nie, dass es so der Fall ist. Und es gibt mehrere. Nämlich es gibt Grundrente, also das heißt Grundeigentümer, so Rentiers, die ursprünglich gar kein Kapitalisten waren. Dann gibt es Kapitalisten, was Marx auch unterscheidet in kommerzielles Kapital, Handelskapital, industrielle Kapital und dann Finanzkapital. Die sind alle verschieden. Und dann gibt es sogenannte Arbeiterklasse. Und daneben gibt es auch Petty Bourgeoisie, also unabhängige Kleinbesitzer und Lumpenproletariat, also was man heute Precariat nennt. Und man muss auch richtig schätzen, dass in den sogenannten entwickelten Ländern industrielles Kapital ausgeflohen ist. Also das heißt mehr kommerzielles Kapital und mehr finanzielles Kapital. Das heißt, Finanzkapitalisten haben ein großer Anteil an der politischen Macht. Und das sieht man. Das sieht man ganz klar. Das ist das, was Neoliberalismus heißt. Neoliberalismus ist kein Verschwörung. Das ist Dominanz von Finanzkapital. Und das soll man richtig schätzen, finde ich. Also an diesem Fall können wir lernen, dass gerade das, dass die Klassenlage gar nicht einfach ist. Es ist nicht einfach. Ich habe gehört zum Beispiel, es war irgendwelche Hot-Takes-Verkäuferin in Twitter oder so. Sie meinte, das ist alles ein Interbourgeois-Konflikt, das ist alles Bullshit, das macht nichts und man soll sich nicht so viel beschäftigen, das ist eine Zeitverschwendung und so weiter. Und ich finde, das vergeudet die Gelegenheit, was hier zu lernen, wie das alles jetzt funktioniert. Ist auch ironisch, weil Lenin schon, ich bin kein Leninist, aber ich meine, Lenin hat das gesagt, 21 oder so, Imperialismus heißt Monopol von Finanzkapital. So, wenn Finanzkapital die Welt beherrscht, das heißt Imperialismus. Also in diesem Sinne ist vielleicht nichts geändert. Also die Tatsache, dass Marxisten und Linksaktivisten vor allem von industriellen Arbeiter und industrielles Kapital sprechen, ist wundernswert. Also wir müssen richtig aufpassen, dass wir das alles richtig und ganz besonders, you know, spezifisch unterscheidet. Hier in diesem Fall ist es Menschen, die sind kein Kapitalisten, diese im gewöhnlichen Sinne, die Menschen, die diese kleine Aktienhandel machen, sie sind meistens Arbeiter oder vielleicht prekäre Arbeiter. Also das ist eine Zwischenstelle zwischen Arbeiter und Finanzkapitalisten. Und das ist auch interessant, weil Arbeiter jetzt die Möglichkeit haben, die Richtung des Finanzkapitals zu beeinflussen. Die Richtung, in der es läuft. Und das heißt, wenn Finanzkapital heute das macht statt das, dann beeinflusst das das Schicksal von Arbeiter, zum Beispiel in Amerika. Was auf Wall Street passiert, das ist wichtig. Das macht einen Unterschied, wo alles hinläuft. Und wenn Arbeiter das beeinflussen können, ich meine jetzt nicht, aber vielleicht in der Zukunft, das ist nichts. Das ist nicht nichts. Das ist schon was Wichtiges. Und die wirtschaftliche Mächte zu demokratisieren, soll man das ernst nehmen. Und dann, was war die andere Frage?
Ich meine, ich glaube, du hast jetzt so viele Punkte gut angesprochen, vor allem eben, dass wir ein bisschen diese Klassenunterschiede ein bisschen differenzierter sehen sollen und nicht nur so ein Kampf zwischen Kapitalisten und Arbeiterinnen. Das ist wirklich, dass auch Marx natürlich das viel weiter konzipiert hat. Das ist wichtig und ich glaube, dass, wie du gesagt hast, auch die Reddit-Benutzer sind Arbeiterinnen, sind oder gehören zum Prekariat oder sind Kleinbürger oder sind was auch immer, aber sie haben jetzt Zugang zu einer Sphäre, aus der sie eigentlich immer schon ausgesperrt worden sind, oder? Und ich meine, auch in Marxes Werk hat man den Eindruck, dass er wirklich diese Welten als, obwohl so ineinander verstrickt, auch getrennt gesehen hat, insofern sie wirklich einige Menschen, also, oder die Trennung besteht darin, also wen sie eigentlich ausschließen, oder so, dass du sozusagen Grundbesitzer sind Grundbesitzer, weil sie eben ihr Land oder ihre Häuser verpachten und vermieten können. Was macht der Unterschied da, also zum Arbeiter ist, dass der Arbeiter halt keinen Grundbesitz hat, also kein Haus. In diesem Fall natürlich Finanzkapitalismus ist sozusagen diese hohe Sphäre oder kapitalistische Produktion, wenn man so will, wenn man das überhaupt Produktion nennen kann. Und was Kapital, Finanzkapital natürlich ausmacht, ist, wen sie ausschließt. Und das sind Arbeiterinnen, wie du ja richtig sagst. Und jetzt könnte sich das ändern, indem jetzt Arbeiterinnen auch viel mehr Einfluss auf diesen Markt ausüben könnten. Schau mal, wie das jetzt mit Robinhood überhaupt weitergeht oder ob es andere so Apps gibt, die den Menschen eigentlich nur die Möglichkeit geben, Aktien zu erwerben. Aber wir wollen leider, Daniel, jetzt diese Folge, obwohl wir jetzt am Ende so viele Punkte, interessante Punkte angesprochen haben, überhaupt, glaube ich, interessante Punkte über die US-Politik und die amerikanischen Linken angesprochen haben, beenden, weil es ja schon halb elf ist in Europa, in Amerika halb oder halb drei in Chicago.
Halb vier.
Halb vier. Okay, so wir wollen heute die Folge beenden und ja, ich möchte mich wirklich herzlich bei dir bedanken für deine Teilnahme und für deine Perspektive.
Danke dir.
Und ja, uns bei unseren Zuschauerinnen und Hörern vom Podcast bedanken und wenn ihr ja uns unterstützen wollen, dann bitte unter www.h10.fm/spenden. Ich glaube, diese Geschichte von Börse wird uns weiterverfolgen. Also ich glaube, das wird kein Thema sein, das uns jetzt verletzt in den nächsten Monaten. Und ich bin gespannt, wie du ja gesagt hast, das ist vielleicht das erste Mal, dass das passiert ist, obwohl ja diese Aktien, also dieses Trading immer schon öffentlich war. Aber wir werden sehen, was da in Zukunft kommt, ob da noch irgendwelche Hedgefund-Firmen pleite gehen und wie das mit der Amerika-US, es kann uns alles überraschen. Genau vor einem Jahr habe ich geglaubt, Bernie Sanders gewinnt die Wahl sicher. Es ist wirklich nicht passiert und wir leben in einer Welt, die ich mir nicht vorstellen könnte vor einem Jahr. Also schauen wir, wie das jetzt weitergeht in ein paar Monaten. Also Dankeschön wieder, Daniel, für deine Teilnahme und ja, tschüss alle.
Papa. Wiedersehen.